Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Bevor es losgeht, noch ein kleiner Disclaimer. Wir haben diese Folge aus Zeitgründen bereits am Samstag vorproduziert. An diesem Tag war noch nicht erkennbar, dass der Wechsel von Sebastian Bonneau zum HSV konkreter wird. Wir werden in der nächsten Folge ausführlich über den Wechsel berichten. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Folge.
Moin und willkommen bei uns hier bei einer Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, der gestern sehr aufmerksam danach gegoogelt hat, wie man Trikotflocks wieder abmachen lassen kann. Und damit, moin Bent.
Moin Tim. Tatsächlich habe ich kein Trikot mit einem Flock von Ludovit Reis, aber ich glaube, ich spreche da für uns beide an all die HSV-Fans, die einen haben. Wir sind in Gedanken bei euch.
Ja, absolut. Dann, wenn du es schon so direkt ansprichst, fangen wir doch mal direkt damit an. Mit der Nachricht, natürlich sprechen wir hier nicht so gerne über Werder Bremen, aber in dem Fall müssen wir es leider tun, denn unser ehemaliger Kapitän Ludovit Reis, auch einer der Aufstiegshelden, so muss man es ja sagen, ich meine, er schießt das 1-1 gegen Ulm, ohne dass vielleicht das gar nicht so in das Spiel so sich so entwickelt, wie es sich entwickelt, dann wechselt jetzt einfach ablösefrei, ich glaube bis 2029 war es, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, aber das weiß ich nicht so genau, zu Werder Bremen, zu unseren größten Rivalen. Also wenn man neben St. Pauli natürlich, aber auch jetzt so in der Liga unser einziger Rivale, wenn man es so will. Ich glaube, Ben, wir müssen da eine Mini-Therapiestunde draus machen. Deswegen die Frage, was macht das mit dir, dass Ludovit Reis jetzt dieses grün-weiße, hässliche, muss ich dazu sagen, Trikot trägt?
Ja, ich glaube, eine Therapiestunde brauche ich deswegen nicht, aber ja, es ist schon ungewöhnlich, dass du gerade bei so einem Spieler wie Ludovit Reis das erlebst, dass der sich schon zu Zeiten bei Brügge nochmal vor die Nordtribüne stellt und ja, sich dort feiern lässt, offensichtlich auch die Hand aufs Herz legt, richtig, ne? Also seine Liebe sozusagen zu dem Verein da auch nochmal zur Schau trägt. Und dann zu dem Rivalenwechsel. Man muss jetzt sagen, für Reis oder in der Zeit, in der Reis im HSV gespielt hat, war natürlich der FC St. Pauli vielleicht sogar der größere Rivale, weil Reis ja nur in der zweiten Liga für den HSV gespielt hat. Trotzdem hätte ich schon erwartet, wenn man sich denn vermeintlich so sehr mit dem Verein identifiziert, dass man auch so ein gewisses Gespür dafür hat, welche Rivalen da vielleicht noch in Frage kommen könnten. Ja, ich kann gleich noch was dazu sagen, wie ich diesen Transfer sportlich bewerte. Auf der anderen Seite, ich könnte mir vorstellen, dass es für Ludovit Reis eher ungemütlich wird, dann zum Nordderby wieder in den Volkspark zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass das jetzt ausarten wird oder so, aber so auf den einen oder anderen Pfiff kann er sich sicherlich einstellen. Die Vermutung gründe ich erstmal auf das, was man auch momentan so im Netz lesen kann.
Ja, vor allem, wenn man unter dem Post geguckt hat von Werder Bremen, das war ja voll mit HSV-Fans, ne? Also ich bin da ganz bei dir, ich glaube, es tut so weh, ich spreche da jetzt für mich, aber ich glaube, ich spreche da auch für einige HSV-Fans, weil ich Ludovit Reis diese Worte, die er bei seinem Abschied gesagt hat und, das muss man dazu sagen, die ja 1:1, weil ja jetzt diese Videos wieder hochgeschwemmt wurden, ein halbes Jahr später bei dem Spiel gegen Frankfurt, wo ich auch im Stadion war, ich glaube, du warst auch da. Nee, du warst nicht da, schüttelst den Kopf, okay, das war ein Spiel, wo nicht dabei warst, aber da hat er 1:1 dieselben Worte gesagt. Nochmal übers Stadionmikro mit mein Herz ist blau und ich werde immer, ich hab euch immer in meinem Herzen. Und dann ist er auch noch HSV-Kapitän und dann komme ich einfach an den Punkt, das machst du nicht. Als HSV-Kapitän, ehemaliger, kannst du nicht zu Werder Bremen wechseln. Das ist so die Komponente, wo ich sagen muss, die mich emotional echt ein bisschen trifft.
Ich meine, das hat es in der Vergangenheit schon gegeben, ne? Dass es Spieler gab, die sowohl für den einen als auch für den anderen Verein gespielt haben. Aber es ist wieder mal so ein Beispiel dafür, so nach dem Motto, küss das Wappen nicht, wenn es dir nicht irgendwann nochmal richtig auf die Füße fällt. Dann mach es einfach nicht, wenn du deinen weiteren Karriereweg nicht schon sozusagen durchgeplant hast. Und man muss dazu sagen, vielleicht können wir da sozusagen den Bogen zum Sportlichen noch mal schlagen. Für Ludovit Reis hat sich der Wechsel vom HSV zu Brügge sportlich nicht unbedingt ausgezahlt, um das mal so zu formulieren. Er ist sicherlich auch erneut durch Verletzungen nicht so zum Zug gekommen, wie er sich das sicherlich gewünscht hätte. Aber es ist auch nicht so, dass Brügge jetzt er gesagt hat, den brauchen wir für die neue Saison unbedingt. Man konnte eher lesen, dass der Verein nicht mehr mit Ludovic Reis plant. Und ich glaube, dass für ihn dieser Schritt jetzt zurück in die Bundesliga sicherlich auch erstmal damit verbunden sein wird, dass er sich bei Werder Bremen in der zweiten Reihe erstmal anstellen muss. Da sind gerade auf seiner Position, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, mit Jens Stay, der ja noch bei Bremen ist, und mit Linnen sind da zwei Spieler, die sicherlich auch erstmal den Vorzug gehalten werden. Und da muss Reis sich erstmal beweisen. Und wenn ich mir das Mittelfeld des HSV so angucke, dann wäre ich mir auch nicht sicher, beziehungsweise nicht, ich bin mir sogar sehr sicher, dass er dort auch in der zweiten oder dritten Reihe erstmal hätte Platz nehmen müssen, wenn man sich anguckt, wer da inzwischen spielt. Und von daher ist es ein Wechsel, bei dem du hast diese persönliche Komponente angesprochen, aber so vom rein sportlichen muss man jetzt, finde ich, auch nicht sagen, okay, da kommt jetzt ein noch besserer Ludovic Reis zu Werder Bremen.
Ja, einmal das, also bei der sportlichen Komponente bin ich voll und ganz bei dir. Aber auch einfach zeigt es, finde ich, die harte Seite, die wir alle akzeptieren müssen. Und zwar, Fußball ist einfach ein knallhartes Business. Und das ist der Beruf von diesen Leuten. Und für diese Menschen geht es ums Geld. Und es führt mir wieder mal vor Augen, dass es halt diese Uwe Seelers, die wirklich mit dem Herzblut für ihren Verein brennen. Das ist jetzt lange her. Aber auch damals gab es ja schon, der hat ja auch Angebote gehabt von, ich glaube, Inter Mailand war es damals, auf jeden Fall einer der Mailänder Clubs, so wo er ein Vollprofi hätte sein können, was er nicht wollte. Sowas gibt es heutzutage einfach höchst selten bis gar nicht mehr. Ich glaube, das muss man so ehrlich sagen. Ich glaube auch, wir kommen ja gleich auch noch zu dem Namen, der ein Hamburger Jung ist und jetzt den HSV verlassen hat, dem ich aber auch keinen Vorwurf mache. Und auch bei einem Otto Stange sind wir nicht davor gewarnt, dass der nicht irgendwann Hamburg auch verlässt und trotzdem dann davor aufs Trikot gehauen hat. Ich glaube zwar aber trotzdem, dass beide Spieler nicht zu Werder Bremen gehen würden. Das möchte ich ja auch ganz klar sagen. So weder Fabio Baldé, dann sage ich den Namen schon mal, als auch Otto Stange. Aber es zeigt halt einfach wirklich, dass für Ludovic Reis das einfach nur ein Business ist und dass er viele Worte auch einfach sagt. Ich finde, das darf man ihm schon unterstellen, weil sie gut ankommen. Auch wenn man sein Statement jetzt liest mit Werder Bremen, das ist ja wieder mal, oder nicht, Ben, das ist Pressestatement durch und durch.
Ja, müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Aber ich habe gerade noch mal gedacht, wie wäre es sozusagen, wenn es andersrum wäre. Also du hast natürlich recht. Unter den Kommentaren haben viele HSV-Fans auch kommentiert. Ich frage mich natürlich auch so ein bisschen, wie die Bremer das jetzt aufnehmen. Also nehmen wir mal das Gedankenspiel. Jackson Irvine ist ja jetzt von St. Pauli weggewechselt. Jetzt nehmen wir an, der würde nach seiner Station in Japan jetzt zum HSV kommen. Wie würden wir das aufnehmen? Also vielleicht hinkt der Vergleich so ein bisschen, aber es ist schon sehr merkwürdig, ne? Also er ist auch der Kapitän gewesen.
Ja, voll. Ich verstehe das schon. Und im Endeffekt kann man ja auch auf Davie Selke gucken und sagen, guck mal hier, ne? Oder Aaron Hunt, die wir natürlich andersrum, wenn man der Verein ist von den beiden, der am Ende aufnimmt, sieht man es, glaube ich, wohlwollender, als wenn man der Verein ist, der sozusagen verlassen wird. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie bei einer Trennung, der sich trennt und der von dem sich getrennt wird, ist dann halt einfach ein bisschen unterschiedlich. Aber Hamburg hat halt gerade diesen Trennungsschmerz von Ludovic Reis. Und das verstehe ich auch in der Fanszene, ehrlicherweise.
Selke hat niemand dieses Bremer Gewesensein hinterhergetragen, ne?
Ja, stimmt, das stimmt. Naja, gut. Ich würde sagen, wir schließen das Thema Ludovic Reis jetzt ab. Ich glaube auch, dass der Mann sich warm anziehen darf, wenn er in den Volkspark einläuft zum Derby. Das dauert ja aber auch noch ein deutliches bisschen. Also wir spielen ja, glaube ich, erstmal in Bremen. Aber auch da schon kann es natürlich übel für ihn werden. Ich bin mal gespannt. Aber natürlich wollten wir es ja einmal aufgreifen, weil es natürlich auch so gerade auf der HSV-Seele und auf euren Gemütern da draußen bestimmt oder auf einigen Gemütern da draußen lastet. Deswegen wollten wir drüber sprechen. Und ein anderer Spieler, den ich persönlich, wo ich es schade finde, aber auch okay finde gleichzeitig, ich glaube, da kann man sich drauf einigen, werden wir gleich jetzt drüber sprechen, dass er geht, ist Fabio Baldé, unser Nachwuchstalent auf dem Flügel. Denn der wechselt für 7 Millionen plus mögliche Weiterverkaufsboni, die der HSV wohl auch haben soll, zu Straßburg in die Ligue 1 nach Frankreich. Gutes Geld, Bent, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist schon ungewöhnlich ist, dass du für einen Spieler, der sich in der Bundesliga jetzt nicht nahtlos durchgesetzt hat, ich glaube, das kann man schon so sagen, so eine hohe Summe bekommst. Ich glaube, dass die Summe durch Baldés Auftritte in der Juniorennationalmannschaft Portugals nochmal nach oben gegangen ist. Und ich glaube, dass es ein guter Deal ist, ne? Natürlich kannst du sagen, wenn er jetzt in 2 Jahren für weiß nicht, 50 Millionen zu Juve wechselt, dann will man vielleicht wissen, dass man da noch ein bisschen mehr hätte raushandeln können. Und sicherlich hätte er auch noch eine Saison beim HSV spielen können. Man hat immer gesehen, wie hoch veranlagt er ist und dass er auch so ja, gewisse Fähigkeiten hat, die, glaube ich, kein anderer Spieler im Kader mitbringt. Und trotzdem scheint es ja dann irgendwo auch sein Wunsch gewesen zu sein, sich zu verändern. Und wenn es dann von beiden Seiten ja dann irgendwie auch passt, glaube ich, kann man sagen, würde ich so, sage ich, das ist ein Wechsel, den man schon so befürworten kann.
Ja, da schließe ich mich nahtlos an. Also ich glaube, es ist gutes Geld dafür, dass man ihn aus der eigenen Jugend geholt hat. Es ist der normale Kreislauf irgendwo auch des Profifußballs mittlerweile. Und Straßburg ist ja nun mal durch die direkte Connection zu Chelsea am Ende dann doch finanziell deutlich wohlhabender als der HSV. Auch wenn sie sportlich vielleicht in einer vergleichbaren Situation in ihrer Liga sind. Aber letztendlich am Ende geht es eher mittlerweile darum, wer hat mehr Geld. Und das ist in dem Fall Straßburg durch die Connection zum FC Chelsea. Ich verstehe für einen Fabio Baldé, warum der Schritt dahin geht, weil Ligue 1 ist eine gute Liga, um sich zu zeigen als junges Talent. Straßburg spielt ein System mit Flügelspielern. Auch da ist es beim HSV so, das Ding, die Rolle gab es gar nicht mehr so krass für ihn. Und wenn er sich da gut empfiehlt, ist natürlich dann auch der Weg zu Chelsea extrem kurz am Ende des Tages. Und für den HSV, sag's mal so, Bernd, die 7 Millionen soll man am besten auf Fabio Vieira werfen, oder?
Ja, ich weiß aber nicht, ob das so einfach geht, wie wir uns das vorstellen. So, jetzt hat der Verein plötzlich
wahrscheinlich
7 Millionen
nicht.
Mehr. Aber natürlich sollen sie das machen. Oder zumindest mal sagen, hier, guck mal, jetzt haben wir nochmal 7 Millionen mehr. Kann man in London direkt mal anmelden. Nicht bei Chelsea, sondern bei dem anderen Verein. Also nicht, dass die uns am Ende noch geholfen haben.
Ja, nee, das hoffen wir mal nicht. Gut, ich würde sagen, das Kapitel Fabio Baldé schließen wir damit genauso ab wie der HSV. Wir wünschen ihm, ich glaube, das kann man sagen, wir wünschen dem Jungen alles Gute. Der hat sich immer reingeworfen für den HSV, hat immer Vollgas gegeben. Seine letzte Aktion für den Hamburger Sportverein ist im Endeffekt ein Tor gegen den SC Freiburg. Das ist auch schön. Liebe Grüße an meinen Papa, der die Folge hier hören wird. Für mich wird er immer Laufjunge Lauf sein, wegen seinem Sprint gegen den VfB Stuttgart. Ja, Bent, hast du doch einen letzten Gedanken zu Fabio Baldé?
Ja, unvergessen, der Lauf gegen Stuttgart auf jeden Fall. Und ja, einer der Hamburger Jungen, die sich durchgesetzt haben und mal sehen, wie sein Weg weitergehen wird.
Ja, wir betrachten es mit Spannung und Freude, wenn wir mal auf die Ligue 1 gucken sollten. Aber können wir ja vielleicht mal im Laufe der Saison mal drauf schauen, auf die Leute, die den HSV verlassen haben. So, kommen wir mal zu Gewinnern und Verlierern der Vorbereitung. Warum reden wir jetzt hier nicht über das Toulouse-Spiel? Weil wir nehmen auf am Samstag um 16.30 Uhr gerade. Das heißt, das Toulouse-Spiel findet für uns erst in 2,5 Stunden in der Zukunft statt. Wenn ihr diese Folge hört, ist es aber schon gespielt. Und ihr wisst natürlich schon alle, dass der HSV sensationell Toulouse 4-0 vom Platz gefiedelt hat. Oder 4-0 verloren hat. Ist beim HSV alles möglich in der Saisonvorbereitung. Deswegen dachten wir uns, wir nehmen uns jetzt mal die Zeit, wenn wir nicht über das Spiel gegen Toulouse sprechen, was wir dann vielleicht noch nächste Woche machen, wenn es sich lohnt, und sprechen mal über Gewinner und Verlierer der Vorbereitung. Wir haben jeder 2 unterschiedliche Gewinner mitgebracht und haben dann aber gemeinsame Verlierer, weil wir beide der Meinung sind, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Verlierer gab in dieser Saisonvorbereitung, dass es eine sehr ordentliche Saisonvorbereitung war, unabhängig jetzt auch von dem Toulouse-Spiel für den Hamburger Sportverein. Es gibt natürlich einen Namen, über den müssen wir kurz sprechen, weil es ist eigentlich der Verlierer. Da haben wir letzte Woche schon ausführlich geredet, vielleicht als kleinen Spoiler. Und dann gibt es noch einen Namen, den wir so als Verlierer in Anführungsstrichen, aber schon irgendwo Verlierer in seiner Wahrnehmung sehen. Da sprechen wir dann drüber. Aber wir fangen positiv an. Bent, du darfst dein erster Gewinner der Vorbereitung.
Genau, mein erster Gewinner fährt für das Testspiel nach Toulouse in sein Heimatland. Das ist nämlich Rayan Philippe. Bewertungsgrundlage, sagen wir hier auch einmal, sind für uns natürlich die Testspiele, weil wir nichts anderes gesehen haben. Es gab diverse Trainingseinheiten, intensive Einheiten, lange Einheiten, die wir nicht gesehen haben. Und deswegen sind das sozusagen nur die Eindrücke, die wir von außen gesehen haben. Ja, in den Testspielen hat er mir richtig gut gefallen. Gegen Everton hat er unter anderem das Tor von Patzendaker vorbereitet. Das haben wir beide live im Stadion gesehen. Gegen Heidenheim und Lille hat er jeweils selbst getroffen. Gegen letztere durch ein sehenswertes Freistoßtor. Und ich hatte den Eindruck, dass er auch abseits von den direkten Torbeteiligungen an viel mehr erfolgreichen offensiven Spielzügen des HSV beteiligt war als in den Spielen der Vorsaison. Da hatte ich gerade in der Mitte der Saison oft den Eindruck, dass er eigentlich nur wenige Bälle festgemacht hat, dass er sie auch schnell wieder verloren hat, so dieser Zug nach vorne nicht so oft da war. Und in den Vorbereitungsspielen ist mir das so nicht aufgefallen. Was vielleicht ausschlaggebend dafür ist, oder vielleicht auch nur ein kleiner Faktor ist, die Mobo hat kürzlich berichtet, dass Philipp viel im Kraftraum gearbeitet hat, also viel auch investiert hat. Und gerade so diese Durchsetzungsfähigkeit, die er dann auch mit so einer etwas stärkeren Physis einhergeht, ich finde, die hat man ihm angesehen, oder vielleicht will ich das auch nur zusammenbringen, aber auf jeden Fall wirkt er auf mich ein bisschen spritziger. Ja, für mich ein Gewinner der Vorbereitung, vielleicht kein Startelf-Kandidat dadurch, aber sicherlich jemand, der gerade nach diesen gezeigten Leistungen durchaus mehr als eine Notlösung ist und jemand, von dem ich mir hoffen würde, dass er wieder an die Leistung anknüpft, die er zu Beginn der letzten Saison gezeigt hat. Das wäre für mich der erste Gewinner, Rayon Philippe.
Ja, kann ich noch kurz zu sagen, ich hatte ihn ja am Wir hatten ja Mitte des Sommers so eine Tierlist gemacht. Da hatte ich ihn ja sehr schlecht bewertet. Muss ich jetzt auch sagen, nach der Vorbereitung ist er da deutlich geklettert bei mir und ich sehe ihn auch mittlerweile als einen Top-Joker beim HSV. Also auch nicht in der Startelf, da sehe ich andere doch auch stärker, aber gerade so in dieser Joker-Rolle, wo auch einfach seine Qualitäten zum Vorschein kommen, ne? Auch so diese Geschwindigkeit, diese Spritzigkeit, die Abschlussstärke. Ich fand, das hat man schon gemerkt, auch gegen Everton, auch die Aktion da direkt am Anfang, die er sich da nimmt, die gelingt halt nicht perfekt, aber er überrascht den Torhüter auf dem falschen Fuß. Wenn sie gelingt, stehen wir beide da oben auf der Tribüne und fassen uns an den Kopf und sagen, was ist das für eine krasse Aktion. Aber er hat einfach auch das Selbstvertrauen, habe ich das Gefühl, um diese Aktion zu nehmen. Und deswegen finde ich, bin ich da voll bei dir, dass Rayon Philippe auf jeden Fall ein Gewinner ist.
Und was mir auch aufgefallen ist, der HSV hat das in der Vorbereitung, finde ich, oft gehabt, dass man den Ball sehr lange in Richtung Tor getragen hat und nicht aus der zweiten Reihe geschossen hat. Vera sage ich jetzt schon, freudscher Versprecher. Philippe ist jemand, der auch mal aus der zweiten Reihe abzieht, weil er es offensichtlich auch ganz gut kann. Ne? Also man hat es auch mit dem Distanzschuss bei dem Freistoß gesehen, der hat genau gepasst. So ein Element dann nochmal reinbringen zu können, ist sicherlich nicht verkehrt.
Ja, absolut. Ich würde da mal weitermachen mit meinem ersten Gewinner. Und das ist ein Spieler, über den ich hier, glaube ich, schon seit Wochen hochhype, seitdem er beim HSV aufgeschlagen ist. Und das ist Patson Daka. Ich habe hier stehen, er kam, er sah und er traf in fast jedem Spiel. Und wenn dieser dumme Ball gegen Lille nicht auf der Linie tänzelt, der Innenpfosten geht, dann hat er sogar in jedem Spiel getroffen. Ich finde, er macht mir einfach großen Spaß. Punkt. Patson Daka macht Spaß, dem beim Fußballgucken zuzugucken. Der macht auch als Mensch Spaß beim Hamburger Sportverein, das war ja auch eine Komponente, die du als allererstes mitbemerkt hast, was das für ein guter Typ zu sein scheint. Ich denke, er wird auf jeden Fall seine Rolle haben im HSV-Spiel, ob die immer von Anfang an ist, wird man sehen. Man hört ja auch, dass der HSV noch einen Stürmer sucht und wir reden ja nachher auch noch über die Stürmer, so viel sei schon mal gesagt. Er hat natürlich auch Fragezeichen mit der angeknacksten Karriere und dass es bei Leicester nicht so funktioniert hat. Aber wenn wir ihn ansatzweise jetzt vielleicht durch diese gute Vorbereitung in Richtung dieser Form aus seiner Salzburger Zeit kriegen, dann haben wir da einen richtig guten Spieler für Ablöse freigekriegt. Und allein, dass wir jetzt mal wieder einen Stürmer haben, der einen Treffermomentum hat, macht ihn für mich schon zum absoluten Gewinner. Deswegen Patson Daka hier mein erster Gewinner.
Ja, ich meine, so die Sehnsucht nach einem Stürmer, der in jedem Spiel das Potenzial hat, auch zu treffen, ist beim Haushalt momentan sehr groß. Und ich finde, dass Patson Daka auf jeden Fall eine Bereicherung für die Mannschaft bisher ist. Ich sehe es genauso wie du. Er bringt so eine gewisse Spielfreude mit sich und sorgt da vorne, wenn er dann da ist, auch für richtig Wirbel und scheint energetisch auch zu sein. Und ja, das hat mir auch gut gefallen. Ich sehe es aber genauso wie du. Ob er jetzt so der unangetastete Stammstürmer wird, das würde ich auch erstmal abwarten.
Ja, da muss man halt auch gucken, sein Profil ist halt nun mal ein Tempostürmer, der in die Tiefe geht. Und wir werden auch gerade jetzt, wir kommen ja nachher schon zum ersten Gegner des HSV, der dem HSV wahrscheinlich vieles anbieten wird, nur keine Tiefe. Deswegen brauchst du wahrscheinlich auch noch so einen eher Richtung Robert Glatzel gehenden Stürmertypen, den du auch bespielen, mit dem du auch Gegner bespielen kannst, die deutlich tiefer stehen. Und jetzt interessiert mich aber, Bent, dein zweiter Name. Du hast noch einen zweiten Gewinner mitgebracht.
Genau, Nicola Remberg. Ich glaube, er ist mir in der gesamten Vorbereitung nicht einmal negativ aufgefallen. Und gerade gegen Lille hat man gesehen, wie gut er das Zentrum organisiert. Er tritt auf und neben dem Platz als Führungsspieler auf. Und da passt es natürlich. Und das ist weswegen ich Lemberg auch hier als Gewinner der Vorbereitung mitgebracht habe, dass er während der Vorbereitung zum neuen Kapitän des HSV ernannt wurde. Das haben wir hier gar nicht aufgegriffen damals, ist schon ein bisschen länger her. Aber Nicola Lemberg ist der 35. Spielführer in der Vereinsgeschichte, er tritt in Fußstapfen unter anderem von Uwe Seeler, Rubisch Kals oder auch Van der Vaart. Und seine wirklich sehr gute Entwicklung seit seinem Wechsel zum HSV im vergangenen Sommer, damit so einen ersten Höhepunkt. Und ich finde, dass das Trainerteam mit der Ernennung eine sehr gute Wahl getroffen hat. Das wird ein Spieler sein, der fast in jedem Spiel, nahezu jedem Spiel, wenn er fit ist, auf dem Platz stehen wird. Und mich würde interessieren, wie du diese Wahl siehst. Remberg, der richtige Mann für dich.
Absolut. Also da brauche ich jetzt nicht groß eine Argumentationslinie herholen. Ich finde, ich hoffe natürlich, dass Remberg dann jetzt nicht in 2 Jahren bei Werder Bremen aufschlägt. Da habe ich jetzt ein Trauma, aber ich finde, dieser Mann atmet diesen Verein mit jeder Phase, auch mit dieser Geschichte mit seinem Opa, der ja großer HSV-Fan ist. Ich habe sehr empfehlenswert von den Kollegen von Kickbase, die haben auch einen Podcast, da haben sie sich 1,5 Stunden mit ihm hingesetzt und haben mit ihm über den HSV gesprochen. Es gab auch schon mal ein Interviewformat mit dem Kicker, das ist jetzt auch schon aber wieder ein halbes Jahr her, aber es gab immer wieder mal so kleine Interviews mit ihm, die sehr hörenswert waren, wo er wirklich auch menschlich total gut rüberkommt, führungsspielermäßig total gut rüberkommt und diesen Verein total lebt, den Hamburger Sportverein. Und ich finde, dass es die richtige Entscheidung war, Yusuf Paulsen von diesem Amt ja auch irgendwo zu befreien, muss man ja auch ehrlich sein, weil ich glaube, es war auch für Yusuf Paulsen am Ende nur noch eine Last, weil er das gar nicht liefern kann, was von dem Kapitän erwartet wird. Und ich finde jetzt, dann einen Nicola Remberg, einen permanenten Kapitän immer auf dem Platz zu haben, der auch vorangeht, der auch mal ein bisschen dreckig ist in seiner Art, wie er spielt und der vor allem so eine Mannschaft mitreißen kann, kann ich nichts anderes sagen, außer richtige Wahl für mich.
Vielleicht noch als Ergänzung, als Co-Kapitän ernannt sind Nicolas Capaldo, der das ja auch in der letzten Saison schon war und nominell in vielen Spielen dann auch der erste Kapitän war, eben durch das Ausfallen von Yusuf Paulsen, und Albert Sami Lokonga. Also tatsächlich 2 zentrale Spieler, sozusagen das Zentrum fast symbolisch, so als Ausgangspunkt der Spielführung, finde ich, auch da geschickt gelöst. Und ja, Remberg, mein zweiter Mann in erster Linie deswegen, aber auch, weil er gute Leistung gezeigt hat. Ich habe das jetzt nicht detailliert aufbereitet, weil er dann sicherlich auch viele Szenen gehabt hat, die sozusagen es nicht in Highlights schaffen, sage ich jetzt mal. Das ist ja für den Sechser auch dann irgendwie typisch. Aber er ist mir nicht einmal negativ aufgefallen, das habe ich eben schon gesagt. Und deswegen auch sportlich ist er für mich natürlich einer der Gewinner. Nicht nur dadurch, dass er in seinem internen Ranking jetzt die höchstmögliche Position erklommen hat.
Ja, absolute Topwahl. Auch einfach, der Typ wirkt absolut Bundesliga-ready. Da denkt man zu keinem Zeitpunkt, dass der nicht ready ist für Dortmund. In 2,5 Wochen sind es nur noch, krass. Oder 2 Wochen. Es ist crazy, wie die Zeit läuft. Gut, machen wir mal weiter mit meinem zweiten Gewinner. Das ist für mich Albert Grönbeck, unser Danish Dynamite. Ist so ein bisschen jetzt, ich hoffe natürlich, dass das bedeutet, dass er noch kommt, aber in Abwesenheit von Fabio Vieira, ich bete natürlich noch, dass er zum HSV kommt, ist er so ein bisschen zum neuen Fixpunkt im Offensivspiel des HSV geworden, so als der Spielmacher-Gestalter. Er ist endlich richtig fit und jetzt sieht man auch so ein bisschen das, was so einige Transferexperten, warum die so gehypt waren, als wir den damals bekommen haben per Laie, ist trotzdem irgendwo letzte Saison, auch wenn es einen guten Endspurt gab, mehr ein leeres Versprechen gewesen, auch wegen seiner Verletzung. Und die sind ein Thema und das ist das eine Thema, was man bei ihm im Blick haben muss. Aber ich finde, er setzt nahtlos an die gute Form vom Saisonende an, auf einer anderen Position, die ihm, da haben wir auch schon drüber geredet, glaube ich, viel besser liegt, ehrlicherweise noch mal ein Stück weiter vorne als dieser Halbraumspieler Zehner. Wenn der fit bleibt und diese Form hält, finde ich, könnte das ein echter Schlüsselspieler dieses Jahr werden. Und das zeigt er jetzt schon, diese Schlüsselspielerform. Und deswegen für mich ein absoluter Gewinner, auch einfach, weil er fit geblieben ist, dieser Saisonvorbereitung.
Ja, ich sehe es genauso wie du. Es war natürlich dieser Schreckmoment gegen Lille dabei, ne, wo man nicht genau wusste, wie schwer ist er jetzt verletzt. Scheint er nicht so schlimm gewesen zu sein. Mal gucken, ob er heute Abend gegen Toulouse dann auch wieder in der Startelf steht. Also mich würde alles andere wundern, wenn er fit ist, dann muss er eigentlich spielen, weil ich es nämlich genauso sehe wie du. Seine Vorbereitung war grandios. Er ist auch an sehr vielen Treffern beteiligt gewesen. Und ich sehe es auch genauso wie du, dass er spielerisch vielleicht mit Albert Sami Lokonga momentan dann auch der beste Spieler im HSV-Kader ist, in Abwesenheit von Fabio Vieira.
Ja, in Abwesenheit, das betonen wir hier immer. Gut, dann gehen wir mal auf unsere gemeinsamen Verlierer, weil so viele gab es gar nicht und wir hatten überlegt, bringt jeder eigene mit und dann fiel uns auf, okay, wir kommen gar nicht auf so viele Namen und irgendwelche Leute jetzt auf Krampf herzuziehen, fanden wir nicht zielführend. Und eigentlich haben wir vor allem einen klaren Verlierer, über den wir letzte Woche auch schon extrem ausführlich gesprochen haben, deswegen auch die Empfehlung, hört da mal rein. Und das ist Jean-Luc Dompé. Und ich mache das jetzt hier für uns beide zusammen ganz kurz und schmerzlos. Er ist aussortiert, er spielt keine Rolle mehr, seine Rolle gibt es in dieser Mannschaft nicht mehr. Er ist von einem absoluten Leistungsträger innerhalb von anderthalb Jahren zu einem Verkaufstribünenkandidaten avanciert. Woran das liegt, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz, haben wir, wie gesagt, ausführlich in der letzten Folge besprochen. Das möchten wir jetzt hier nicht papageiartig wiederholen, weil irgendwann kommst du dann auch ins Draufhauen und das wollen wir auch nicht tun. Aber für uns ist er dadurch einfach der klarste Verlierer dieser Saisonvorbereitung, weil er einfach der Spieler ist, der nicht mehr eine Rolle spielt und der Verein das auch klar kommuniziert. Da kommen wir, würde ich sagen, direkt zum zweiten Namen. Den wir eher als Verlierer in Anführungsstrichen sehen, aber schon, über den wir hier schon nochmal sprechen wollten, eher, muss man leider sagen, im negativen Sinne. Und das ist Jordan Torunariga, Band. Warum haben wir Jordan Torunariga als Verlierer? Warum hast du ihn als Verlierer?
Ja, also Verlierer, wie du schon sagst, in Anführungszeichen, er war in den Vorbereitungsspielen schon an einigen Szenen beteiligt, die zumindest Fragen aufwerfen. Ich glaube nicht, dass er jetzt seinen Stammplatz mittelfristig einbüßen wird. Auf der anderen Seite hätte ich mich von ihm auch gerade mit Blick auf die Leistung, die er dann in der vergangenen Saison auch gezeigt hat, die guten Leistungen, so ein bisschen mehr Stabilität gewünscht oder vielleicht gewünscht, dass er ein bisschen mehr Souveränität ausstrahlt. Zumal er ja in der vergangenen Saison dann doch auch mit Verlauf der Saison den Status eines Stammspielers innehatte. Und er hat in der Vorbereitung, finde ich, schon die Lücke, die Luka Vuskovic hinterlassen hat, jetzt nicht unbedingt kleiner wirken lassen, was vielleicht auch daran liegt, dass er mit Luka Vuskovic dann einfach einen Spieler neben sich hatte, mit dem er sehr gut funktioniert hat. Ja, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Auch ihm ist er sozusagen da ein direkter Spielpartner weggebrochen und dass er sich da auch erstmal neu orientieren muss, eventuell ist dann, denke ich, auch verständlich. Vielleicht ist Jordan Torunariga auch einfach nur einer der Spieler, die erst mit Beginn des Wettbewerbsmodus dann so richtig hochfahren. Das könnte ich mir auch vorstellen, deswegen erstmal abwarten. Aber wie du schon gesagt hast, ne, es ist sozusagen ein wohlwollendes eine wohlwollende Kritik.
Ja, ich setze die wohlwollende Kritik nahtlos vor. Ich finde, er wirkt halt noch nicht da im Kopf. Ich hoffe, wie du sagst, dass es dieser Unterschied zwischen Wettkampfmodus und Testspiel ist. Aber es ist schon so, dass er gerade in den letzten beiden Spielen, wo man das Gefühl hat, jetzt sollte man so langsam auf Betriebstemperatur angekommen sein, dass er da ja schon dann letztendlich immer wieder so krasse Aussätze hat. Und ich meine jetzt nicht mal zwingend das Eigentor, aber auch das 1-0 gegen Everton geht ja voll auf seine Kappe mit, da haben wir schon drüber gesprochen. Gegen Lille geht ganz klar das 1-0 auf seine Kappe mit. Und sowas darf er sich einfach nicht erlauben, wenn wir nächste Woche gegen Ferl spielen, wenn wir übernächste Woche gegen BVB spielen, weil das ist dann einfach Pflichtspiel und da wird das gnadenlos bestraft, gerade gegen den BVB und dann stehen wir ganz schnell da. Und dieser Aspekt mit, ich glaube auch, dass der sehr von Luka Vuskovic letztes Jahr profitiert hat. Er hat trotzdem gute Leistungen gezeigt, das wollen wir hier in keinster Form schmälern, aber die kamen wahrscheinlich auch durch Luka und er hat einfach unterstrichen, weil wir ja schon ihn so ein bisschen ins Spiel gebracht hatten als potenziellen neuen Abwehrchef dann jetzt, weil dafür war er auch eigentlich vor der letzten Saison geholt worden, hat er jetzt mal wieder unterstrichen, dass er kein Abwehrchef ist in seiner Karriere und das ist für seine Wahrnehmung, glaube ich, einfach nicht so cool beim HSV. Es gibt ja jetzt Gerüchte zum Beispiel um den Sebastian Bourneau, über die werden wir dann sprechen, wenn es konkreter wird, wenn es wirklich konkreter wird, aber er braucht anscheinend jemanden neben sich, der ihn da supportet und dass er sich dann rein aufs Verteidigen konzentrieren kann, weil das haben wir auch gesagt, macht er gut und das hat er auch in den Testspielen teilweise wieder gut gemacht, aber er hat halt immer wieder diese Aussetzer drin und da war ich ehrlicherweise, deswegen habe ich ihn ja auch mit reinnehmen wollen, ein bisschen enttäuscht, weil ich mir halt einfach mehr erhofft hatte nach dem Ende der letzten Saison und ich traue ihm auch wieder zu, dass er wieder Schritte machen wird, vor allem auch wenn der HSV noch einen vernünftigen Innenverteidiger ihm an die Seite stellt, der dann die zentrale Innenverteidigung spielt. Aber er wirkt aktuell halt stark außer Form und dadurch ist er für mich so ein bisschen ein kleiner Verlierer dieser Vorbereitung, einfach weil die Fanwahrnehmung ja auch eine Rolle spielt. Gut, und damit ist es soweit, Bent. Wir reden das erste Mal in der Vorschau über ein Pflichtspiel diese Saison. Lang ist's her, dass wir das getan haben. Das letzte war gegen Bayern 04 Leverkusen am 34. Spieltag im Mai. Da hat sich einiges verändert seitdem. Und es geht um den SC Verl. Das ist der Gegner des HSV. In der ersten DFB-Pokalrunde. Die Folge, liebe Zuhörer, hört ihr ja am Montag. Das heißt, wir sind dann in der Pokalwoche angekommen, gerade wenn ihr das hört. Die Testspiele sind, ja, so gesehen, Ben schüttelt gerade den Kopf, so gesehen sind wir es nicht, weil der HSV dann am Montag danach spielt, aber die erste Runde beginnt ja am Freitag. Deswegen sage ich es, wir sind in der Pokalwoche, weil der HSV hat ja dieses unsägliche Montagsspiel. Aber ich sehe es einfach mal als Teil des Wochenendes, Ben. Ich bin da jetzt einfach mal so frei und zähle das zum Wochenende dazu. Ich hoffe, das gestehst du mir ein.
Hä? Verlängertes Wochenende.
So, ein verlängertes Fußballwochenende. Dafür lieben wir doch auch alle das Pokalwochenende, oder?
Endlich also für Montagsspiele.
Ja, nicht für Montagsspiele. Okay, ja, das nehme ich zurück. Aber dafür, dass es halt super viel Fußball gibt innerhalb von Freitag bis Montag. Auch wenn das teilweise Fußball auf einem, naja, Niveau ist, ne? Aber ich freue mich trotzdem immer aufs Pokalwochenende. Ich habe da immer große Freude und ich freue mich einfach, dass der HSV wieder Pflichtspiele spielt und dass die Testspielzeit, ja, hat Spaß gemacht, aber es ist jetzt auch geil, dass es jetzt wieder um was geht. Deswegen, Bent, du fängst an, stellst uns ein bisschen den HSV vor. Ich sag direkt vorneweg als Disclaimer, im Rahmen der Möglichkeiten, weil jetzt ja gerade noch ein ganzes Spiel dazwischen steht.
Genau, 24.08. um 18 Uhr in der Sportclub Arena in Verl. Das Motto Gewinner bleibt, das DFB-Pokal. Und du hast es schon gesagt, das erste Pflichtspiel des HSV muss man sich, ich finde, man muss sich immer noch ein bisschen dran gewöhnen, weil zu Zweitliga-Zeiten war natürlich der Saisonstart in der im Punktspielbetrieb immer schon vor der ersten Pokalrunde. Jetzt ist es wie früher, das Pokalspiel ist das erste Pflichtspiel. Und ja, HSV gegen SC Verl, das hat es zuletzt am 15. Dezember 2007 gegeben, und zwar in der damaligen Regionalliga Nord, allerdings nicht mit der ersten Mannschaft des HSV, sondern mit der zweiten. Das Spiel ging 1:1 aus und Torschütze für den HSV war damals Enes Benhatira, der dann ja auch später nochmal in der ersten Mannschaft Fuß gefasst hat, später auch noch für Hertha gespielt hat. Die erste Mannschaft des HSV hat bis dato nicht einmal gegen SC Verl gespielt. Wir erleben also eine Premiere in dieser ersten DFB-Pokalrunde. Ja, was können wir über mögliche Torschützen des HSV? Wer könnte sich dann ins Spiel bringen? Was können wir darüber sagen? Ja, du hast schon gesagt, das Spiel gegen Toulouse findet heute Abend erst statt. Und je nachdem, wer da im Kader stehen wird, manchmal gibt es ja auch so ein paar Informationen noch dann dazu, wer weswegen spielt oder warum auch nicht. Das können wir jetzt hier nicht sagen. Ich berufe mich jetzt auf die Verletztenliste, die bei Transfermarkt einsehbar ist. Und da hat der HSV nur Alexander Rösting-Delisit, der tatsächlich mit einer Verletzung ausfällt, Sprunggelenksverletzung aus der vergangenen Saison, in der er noch laboriert. Und ja, man könnte natürlich zumindest darüber diskutieren, ob die WM-Fahrer Sander Tallenweg und Miro Muheim, ob die sozusagen, was den Trainingsstand angeht, ob die für einen Startelf-Einsatz in Frage kommen. Ich glaube, dass Sander Tallenweg spielen wird, weil ich glaube, dass Merlin Polzin ihm den DFB-Pokal geben wird. Er ist ja auch ein bisschen früher als Miro Muheim wieder zurückgekommen. Und ja, ansonsten können, denke ich, alle Spieler, die wir jetzt auch in der Vorbereitung regelmäßig gesehen haben, potenziell dann auch Startelf-Spieler in dem Spiel gegen den SC Verl sein. Und ja, wir werden gleich noch unsere Wunschaufstellung bekannt geben. Ich denke, dass wir da beide, ohne jetzt zu wissen, was du hast, aber ich glaube, dass wir das schon aus den Besten gewählt haben. Und alle diese Spieler sollten Stand jetzt dann auch zur Verfügung stehen. Genau, SC Verl, das erste Mal, dass der HSV gegen den Verein spielt. Und ja, wer der SC Verl ist, das hat sich Tim ein bisschen genauer angeguckt.
Ja, genau. Der SC Verl ist ein Drittligist aus Nordrhein-Westfalen, spielt auch schon viele Jahre mittlerweile in der dritten Liga, ist eigentlich eher so von den Strukturen her, ohne dem Verein zu nahe treten zu wollen, ein Club aus der Regionalliga West gewesen über viele Jahre, hat sich dann aber sehr stark professionalisiert, obwohl sie ein sehr kleines Stadion haben mit der Sportpark-Arena, die 5000 Zuschauer fasst, davon kommen 1000 Hamburger. Letzte Woche. Das heißt, ein Fünftel des Stadions ist schwarz-weiß-blau. Das gab es zuletzt, glaube ich, in Wolfsburg, aber da war es, glaube ich, fast die Hälfte, um mal eine kleine Spitze jetzt mal rauszuhauen hier an der Stelle. Und Verl war eigentlich immer ein Club, den viele dachten, okay, die sind jetzt mal in der dritten Liga dabei und dann steigen sie halt wieder ab und dann spielen sie halt wieder Regio, aber so ist es nicht. Also Verl ist seit Jahren in der dritten Liga und war jetzt auch zuletzt da ganz gut dabei, sind letzte Saison Sechster geworden. Aber haben mit Berkan Tass und Tobi Strobel, dem Trainer, so den Schlüsselspieler und das Mastermind auf der Trainerbank hinter diesem Erfolg verloren. Sind amtierender Pokalsieger in Westfalen, ist es in dem Fall. Deswegen sind sie im DFB-Pokal dabei. Kader übrigens Durchschnittsalter 23,4 Jahre. Ich habe zu Ben schon im Vorgespräch gesagt, das ist einfach eine U23. Die haben einen Spieler, der ist 30 Jahre alt mit Niko Kiewski. Das war's. Der Rest ist alles blutjung. Also das wird echt ein spannendes Spiel, glaube ich, in der Hinsicht. Trainer ist auch ein absolut unbekannter Name mit Oris Schaller. Noch nie in Deutschland Trainer gewesen. Ist jetzt der Nachfolger von Tobi Strobel. Wird man dann sehen, wie gut der das auf den Platz bringt. Der Saisonstart ist nicht so gut gelaufen, zumindest das erste Spiel. Das zweite läuft gerade seit 17 Minuten, während wir hier aufnehmen. Den Saisonstart hat man nämlich mit 1-4 in Aachen, kann man schon sagen, verloren, deutlich verloren. Und Aachen, klar, wird wahrscheinlich bei vielen Experten, die sich mit der dritten Liga beschäftigen, Kandidat für weiter oben sein. Aber 1-4 ist schon herbe. Und da muss man jetzt gucken, wie die jetzt weiter reinkommen, wie das Spiel gegen Duisburg läuft und wie das dann auch gegen uns läuft. Oder gegen den HSV mehr gesagt. Wir beide spielen ja leider nicht mit. Ich habe da auch einen Player to watch mitgebracht. Wir wollen das jetzt immer so machen dieses Jahr, dass wir immer einen Spieler mitbringen, auf den ihr besonders achten könnt. Und der Name hat sich von selbst mir in den Schoß gelegt. Und das ist Bilal Yasinkaya. Und das einigen von euch wird er da draußen noch was sagen. Bis letzte Saison war der nämlich beim HSV, hat es aber nie wirklich über die U23 hinaus geschafft. Hatte, glaube ich, mal so Kurzeinsätze bei den Profis, mehr aber auch nicht. Ist U17-Weltmeister aber immerhin. Ist linker Flügel, kann aber auch ZOM spielen. Und warum habe ich ihn als Player to watch? Wenn er spielt, wird er sicher enorm motiviert sein, gegen den HSV was zu zeigen. Deswegen achtet mal ein bisschen drauf, falls Bilal Yasinkaya spielt. Der könnte vielleicht auch die ein oder andere gewagtere Aktion dabei sein, weil er sich zeigen möchte gegen seinen alten Club. Bent hat schon gesagt, kleine Neuerung in dieser Saison. Wir versuchen nicht mehr vorauszusagen, was Merlin Polzin macht, weil wir festgestellt haben, Merlin Polzin macht sehr oft dieselben Dinge. Oder dann macht er irgendwann random alles ganz anders und dann stehen wir wieder da. Deswegen haben wir es dieses Jahr ein bisschen geschiftet zu, wie wir aufstellen würden gegen den SC Verl. Und dann kommen wir direkt zur Torhüterfrage, Bent. Wen stellst du ins Tor gegen Verl? Ich glaube, du hast es vorhin schon angedeutet.
Genau, ich habe schon gesagt und ich denke, dass Sander Tangvik spielen wird.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Sander Tangvik spielen wird. Ich habe hier trotzdem Daniel Heuer-Fernandes stehen, weil ich mir denke, für den Saisonstart würde ich lieber Ferro spielen lassen. Ich finde die Variante mit Tangvik total charmant. Fände es aber auch okay, wenn man sagt, okay, wenn wir weiterkommen, kriegt Tangvik ab dann die Runden sozusagen. Aber ich verstehe deinen Ansatz total mit Sander Tangvik und würde sagen, oder hast du noch was dazu?
Naja, wie sähe die Argumentation dann aus? Du darfst spielen, wenn der Gegner dann irgendwann mal passt im Pokal. Also ich glaube nicht, dass die Abmachungen so sind. Aber gut, du hast schon recht. Es kann natürlich sein, dass sich ein Coach dann hinten auch die Erfahrung wünscht.
Ich würde es gar nicht mal so sehr am Gegner festmachen, in meinem Fall mit Ferro, sondern ich meine, dass er, dass der sich einspielen kann für Dortmund. Das ist vielleicht so ein bisschen mein Argument dahinter. Kommen wir zur Innenverteidigung. Du hast auch eine Dreierkette?
Ja.
Hast du auch Capi, Torunariga und Omari?
Ja, genau. Ja.
Er kommt an den Dreien aktuell halt auch einfach nicht vorbei, weil, wie gesagt, es kann sein, dass bis das Spiel stattfindet, ein Sebastian Bonneau schon im Volkspark aufgeschlagen ist. Da gibt es ja, wie gesagt, die Gerüchte. Aber selbst dann kann es gut sein, dass er das Spiel halt einfach noch nicht von Anfang an startet. Deswegen, glaube ich, ist das aktuell die Dreierkette. Gehen wir mal die Viererreihe von rechts nach links durch. Du hast ja auch eine Viererreihe im Mittelfeld. Wen hast du auf der rechten Schiene?
Jatta.
Habe ich auch. Ist auch ehrlicherweise aber auch ein bisschen ein Mangel an Alternativen, ehrlicherweise. Wie sieht deine Doppel-6-8, wie auch immer man es fassen will, aus?
Also ich wünsche mir Sambi Lokonga und Remberg. Ich glaube aber, dass es Amoako und Remberg werden.
Ja. Ist gut möglich. Ich gehe mit Remberg und Sambi mit meinem Wunsch in dem Fall. Jetzt wird es für mich ein bisschen spannend. Wen hast du auf der linken Schiene?
Ich habe Luis Lemke.
Ich auch. Ich finde, das kann man ihm durchaus geben, oder, das Spiel?
Ja, wenn man sich die Gegner in der Vorbereitung anguckt, also ohne dem SC Verl jetzt zu nahe treten zu wollen, da waren Spieler dabei, die nominell ein viel höheres Format haben. Und gegen die hat er sich ja auch bewährt. Also warum sollte man ihn nicht gegen Verl spielen lassen? Ich glaube auch nicht, dass man da ein großes Theater drum machen muss. Er hat sich einfach verdient, da zu spielen. Und er hat gezeigt, dass er es kann.
Das ist es. Ich finde, man hätte ihn auch wunderbar als Gewinner der Saisonvorbereitung mitnehmen können. Ich glaube, wir haben beide ein bisschen Abstand davon genommen wegen seines Alters, um ihn da auch nicht zu sehr hoch zu hypen. Aber ich finde auch, er hat sich das verdient. Und er hat halt die komplette Vorbereitung gestartet. Und Muheim war jetzt erst gegen Lille dabei. Da finde ich es okay, das zu begründen und zu sagen, Muheim soll nochmal eine Woche fitter werden und dann gegen Dortmund spielen. Und jetzt gegen Lille macht das dann, gegen Lille sage ich schon, gegen Verl macht das jetzt Luis Lemke. Finde ich, haben wir beide die Idee, fände ich auch unfassbar charmant. Dann haben wir beide eine Doppel-10. Wie gestaltet die sich bei dir?
Ich habe Adeline und Grönbeck.
Ich habe auch Adeline und Grönbeck. Ich fände aber auch charmant, wenn man vielleicht statt Adeline Rajan Philipp spielen lässt, würde ich sagen. Also ich finde, das hätte, du ja offensichtlich siehst das vielleicht auch so, hätte er sich schon vielleicht auch verdient gehabt mit der Vorbereitung.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so läuft, aber ich glaube, ich würde mir wünschen, Adeline mal in einem Pflichtspielbetrieb dann auch zu sehen.
Ja, voll.
Und deswegen, also ich würde es spannend finden.
Wer ist dein Neuner?
Dacker.
Echt? Krass. Ja. Ich habe ihn nicht. Das finde ich interessant. Ich habe Yusuf Paulsen. Warum ich nicht Dacker habe, ist, dass ich glaube, dass Ferl sich hinten reinstellen wird mit Mann und Maus. Und ich mir Sorgen mache, wie Dacker dann dagegen funktioniert. Und ich persönlich Angst habe, dass es dann so ist, dass danach alle Dacker niederschreiben. Weil jetzt hat er gegen in einem Pflichtspiel gespielt und funktioniert nicht. Deswegen würde ich jetzt mit dem bulligen Kopfballstürmer gehen. Aber mich interessiert, warum glaubst du, Patzen Dacker funktioniert?
Ja, aus den Gründen, die du auch gerade eben schon genannt hast. Er scheint irgendwie auch im Saft zu stehen, er scheint Bock zu haben. Und ich weiß nicht, warum man ihn da jetzt bremsen sollte. Und er hat dagegen, also Heidenheim stand ja auch vergleichsweise tief, wenn man sich jetzt die Vorbereitungsspiele nochmal anguckt. Und da hat er ja auch einen Elfmeter rausgeholt und ein Tor selbst gemacht. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er gegen einen tiefstehenden Drittligisten dann auf verlorenem Posten ist. Und dadurch, dass es in England ja auch diese diversen Pokalwettbewerbe gibt, wo du dann auch mal auf dem Dorf spielst, sage ich jetzt mal, dann wird er ja auch von dieser Kulisse jetzt wahrscheinlich auch nicht verunsichert sein. Deswegen, ich glaube, das kann man ihm schon geben. Aber ich sehe auch, du hast die Altersstruktur bei Ferl angesprochen, dass so ein erfahrener Spieler wie Yusuf Paulsen so einen unerfahrenen Innenverteidiger aus der dritten Liga natürlich auch ordentlich abkochen könnte. Ne? Das muss man auch dazu sagen.
Ja, das stimmt. Ergebnistipp, Bent. Wie geht's aus?
Ich tippe 3-0 für den HSV.
Ich habe fast dasselbe. Ich habe 3-1. Ich glaube, einen fangen wir uns mit der Innenverteidigung.
Der Klassiker, ne?
Ja, das wäre der Klassiker. Wahrscheinlich wäre auch der Klassiker, 0-1 auf dem Dorf zurückzuliegen und dann irgendwie noch 3-1 irgendwie sich das zurechtzubiegen. Aber gut, die erste DFB-Pokalrunden sind immer eklig. Das möchte ich auch mal sagen. Also es ist nie dankbar für den, außer du spielst halt wirklich gegen so einen, ich wollte jetzt fast sagen Sechstligisten, aber das hatten wir ja letztes Jahr, gegen so einen Achtligisten oder sowas, wenn du wirklich so ein 12-0 gewinnst. Das ist ja auch dann letztendlich, das macht ja keinen Spaß. So, sorry, aber da habe ich lieber das Spiel gegen Ferl und wenn wir da gut spielen, bin ich ein bisschen gehypter danach auf den Saisonstart als und hoffe halt einfach, dass wir nicht schlecht spielen. Bitte macht es nicht zu Pirmasens 2.0. Bitte, bitte, lieber HSV. So, und da haben wir noch eine Sache vor uns, denn wir wollen natürlich auch das, was wir beginnen, beenden und wir beenden es jetzt rechtzeitig zum Saisonstart und damit, Ben, spiele ich dir nochmal den Ball zu.
Genau, wir haben natürlich die letzte Spielergruppe im Rahmen unseres Kaderchecks noch vor uns. Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit halten wir uns damit jetzt nicht mehr zu lange auf. Ich glaube auch, dass unsere Meinung zu dieser Spielergruppe, es handelt sich um den Sturm, glaube ich auch relativ einheitlich ist. Und wie ihr das kennt, gehen wir jetzt einmal kurz die Spieler durch, sagen kurz, welche Rolle wir für den Spieler sehen in der kommenden Saison, was wir vermuten. Und da ist der erste, wir haben jetzt gerade auch schon über ihn gesprochen, Yusuf Paulsen, 32 Jahre alt, seit der Saison 2025-26 beim HSV, bevor er bei RB Leipzig, Vereinslegende, wenn man das so sagen kann. Und ein Spieler, der sich in seiner Vergangenheit auf sämtlichen Bühnen bewährt hat, der sehr, sehr viele Tore geschossen hat, der, denke ich, zu den besten Stürmern der Bundesliga einst gehört hat und der beim HSV in der vergangenen Saison durch sehr viele Verletzungen ausgebremst worden ist. Und Tim, mich würde interessieren, was glaubst du, welche Rolle ist für Yusuf Paulsen beim HSV in der kommenden Saison drin?
Ja, ich glaube, mit seiner extremen Verletzungsanfälligkeit, die fürchte ich, auch wenn er jetzt gerade, fingers crossed, gut durch die Vorbereitung gegangen ist, ist er einfach kein Startelf-90-Minuten-Stürmer für jedes Spiel. Ich glaube, dass er als Mentor, gerade für die jungen Stürmer, wir kommen nachher noch zu ein, zwei Namen, eine gute Rolle spielen kann. Er ist halt dieser einzige klassische Mittelstürmer, den wir aktuell haben. Deswegen würde ich da, das kann ich schon mal vorwegnehmen, gerne noch ein Profil haben in der Hinsicht. Und ich glaube, da sucht der HSV auch nach allem, was man hört. Wenn er fit bleibt, kann er, denke ich, auch mal in einzelnen Spielen in der Startelf oder auch mal von der Bank eine gute Rolle spielen, je nachdem, wie der Gegner so ist, wie der sich einstellt. Ist aber kein Spieler, finde ich, mit dem du dieses Jahr für die Startelf planen darfst. Wie siehst du es denn?
Ja, ich finde, auf ihn passt so der Satz, der ist immer für ein Tor gut. Ich glaube, das kann man über Jussi Poulsen auch nach wie vor sagen. Er hat schon so viele Situationen erlebt und gegen so viele verschiedene Gegner auch gespielt, verschiedene Verteidigertypen kennengelernt, dass man sagen muss, der würde sich wahrscheinlich gegen jeden Gegner irgendwie auch zurechtfinden. Und gleichzeitig, klar, vor dem Hintergrund seiner Verletzungshistorie in der vergangenen Saison muss man da sicherlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist dann ja auch in seinem Interesse. Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass er so viele Spielminuten bekommt wie möglich, weil ich habe das hier auch an dieser Stelle schon häufiger gesagt, ich würde es super charmant finden, wenn er unser Nummer 1 Stürmer wäre. Gleichzeitig sehe ich es aber, glaube ich, auch jetzt so für den Saisonstart noch nicht. Und deswegen würde ich auch sagen, ambitionierter Joker, Edeljoker sozusagen, da sehe ich ihn schon auch. Gut, dann machen wir weiter. Auch über ihn haben wir schon gesprochen. Patson Daka, 27 Jahre alt, ist in diesem Sommer zum HSV gekommen und hat, wie Tim das gerade eben schon gesagt hat, einen sehr guten ersten Eindruck hinterlassen. Hat gleich in der Vorbereitung einige Tore geschossen, hat sich als Stürmer entpuppt, der ja, der viel arbeitet, der so eine gewisse Energie auch mitbringt, die wir auf der Position in der vergangenen Saison auch nicht immer hatten. Und Tim, wieder die Frage an dich. Du hast es gerade eben ja auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, welche Rolle du vermutest für Daka. Vielleicht kannst du es nochmal sagen.
Ja, also ich glaube, dass Daka voll gut der Stürmer ist, wenn wir gegen Gegner spielen, wo wir als Underdog auftreten. Und das werden noch einige sein dieses Jahr in der Bundesliga oder die zumindest sich nicht mit Mann und Maus hinten reinstellen. Ich finde, da hat er durch sein Tempo, durch die Möglichkeit, die Tiefe zu attackieren, echt ein gutes Skillset. Ich kann mir auch vorstellen, dass der zu mehr berufen ist, wenn der so weiter scored und Tore schießt, dann ist das für mich. Ich habe hier auch stehen, aktuell ist das mein Startelf-Stürmer, nur jetzt halt gegen Ferl nicht, aber grundsätzlich ist das mein Startelf-Stürmer in der Bundesliga aktuell. Auch durch seine Pressing-Fähigkeiten, die der HSV ja auch braucht. Ein Stürmer, der vorne direkt mit Vollsprint anlaufen kann. Ich habe, wie gesagt, Fragezeichen, wie gut er gegen tiefstehende Teams spielen kann, aber ich glaube, das ist einfach ein Fragezeichen, was man bei so einem Spielerprofil immer hat. Und ich glaube, dass der eine gute Rolle spielen kann als mobiler Stürmer, gerade auch wenn man vielleicht auch in Führung ist und er kontert oder so, glaube ich, ist Patson Daka total gut. Ich glaube, der wird eine gute Rolle spielen und zwischen der Startelf und der Bank vielleicht aber auch immer mal wieder hin und her pendeln. Ich sehe aber auch ein Szenario, wo das der Nummer 1 Stürmer wird, aber ich sehe es nicht garantiert. So kann man es vielleicht sagen.
Sehe ich ähnlich, ich habe dem nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, es auch ein bisschen davon abhängen wird, wie jetzt die ersten Pflichtspiele dann auch für ihn laufen. Manchmal wächst man dann auch sozusagen in Rollen nochmal rein. Und ich glaube, dass er schon noch ein variabler Spieler ist, der sich sicherlich auch gegen so einen Gegner wie Dortmund ganz anders verhalten muss als jetzt gegen Paderborn zum Beispiel, und der das aber, glaube ich, auch adaptieren kann. Deswegen, ich sehe es auch so, potenziell ist er für mich auch der momentane Startelf-Stürmer. Und ich rechne zum Beispiel auch damit, dass er gegen Dortmund in der Startelf stehen wird. Gut, weiter geht's mit einem Spieler, bei dem man sagen muss, wir beide waren ja auch bei dem Volksparkfest, bei dem die Mannschaft vorgestellt wurde. Und da liefen die Spieler dann einmal so kurz nach vorne und haben so einen Ball ins Publikum geballert. Und er hat den lautesten Applaus bekommen. Otto Stange, 19 Jahre alt, ist seit dem Juli 2022 im Nachwuchsleistungszentrum des HSV gewesen und hat dort über die U19 und die U21 den Sprung in die Profimannschaft geschafft. Er war zwischenzeitlich in der vergangenen Saison an die SV Elversberg verliehen. Die Leihe wurde aber im Winter offensichtlich abgebrochen im beiderseitigen Einvernehmen. Und dann kam Stange zum HSV zurück, hat die Rückrunde hier gespielt und auch einige Einsätze in der Bundesliga gesammelt. Und ich finde, dass sich seitdem sein Stand in der Mannschaft verbessert hat. Ich glaube, dass er in der neuen Saison noch eine größere Rolle spielen wird, als das jetzt in der vergangenen Saison der Fall war. Sicherlich auch niemand, bei dem man jetzt sagen muss, den erwarten wir jetzt jedes Spiel in der Startelf. Aber ich glaube, dass er schon seine Qualitäten auch einbringen wird. Er hat mit der U19 bei der Europameisterschaft ebenfalls nochmal Selbstvertrauen sammeln können, hat sich in Fokus gespielt, ist der Torschützenkönig geworden, gemeinsam mit einem Spanier. Und ich denke, dass er vielleicht auf ähnlich viel Spielzeit kommen könnte wie Jussi Poulsen, vielleicht ein bisschen weniger, aber ich glaube auch so, ja, so jeweils für eine halbe Stunde im Spiel, das sehe ich bei ihm auf jeden Fall schon. Und ansonsten, 19 Jahre alt, hatte ich gesagt, auch bei dem muss man gucken, dass man ihn nach wie vor langsam heranführt, ne? Also jetzt mehr Verantwortung zu übernehmen, wäre wahrscheinlich der nächste Schritt, dem ich ihnen dann auch zutrauen würde. Aber ich glaube, dass sein Standing in dieser Stürmerspielergruppe durch jetzt sozusagen seine EM-Leistung und auch durch die Leistung in der Vorbereitung noch mal weiter gewachsen ist. Wie siehst du es?
Ja, ich kann es kurz und schmerzlos machen und ich sage auch schon mal kurzer Disclaimer an die Zuhörer, über mir wird die Wohnung gerade renoviert. Deswegen tut mir leid, falls ihr jetzt in den letzten 10 Minuten öfter mal was bohren hört. Wir hoffen, dass wir das im Schnitt so gut wie möglich rauskriegen. Ja, ich habe hier stehen, er ist jung und wild, er macht richtig Spaß in der Vorbereitung. Ich finde ihn manchmal noch etwas langsam in seiner Entscheidungsfindung, ehrlicherweise. Und manchmal trifft er dann auch nicht die richtige Entscheidung. Aber er hat auf jeden Fall Bock, Entscheidungen zu treffen. Und das ist für so einen jungen Spieler auf jeden Fall schon mal richtig Gold wert. Ich finde, er strahlt eine enorme Spielfreude aus. Und ich traue ihm auch zu, ähnlich wie du das gesagt hast, wie Paulsen, so eine Rotationsrolle zu spielen. Ich würde mich sogar freuen, wenn er eine größere Rolle spielt als Josef Paulsen, sage ich auch ehrlich, weil ich finde, Otto Stange gehört die Zukunft beim HSV. Und je früher man den ins Spielen kriegt und dann auch ins qualitativ gute Spielen in der Bundesliga kriegt, desto eher kommen wir auch an den Punkt, dass wir sagen, Stange kann in ein, 2 Jahren vielleicht der Stürmer sein beim HSV. Und das würde ich mir sehr wünschen. Deswegen, ich habe Bock auf den Jungen. Ich glaube, man sollte jetzt nicht erwarten, dass das unser Stürmer Nummer 1 ist. Aber ich glaube, der wird eine Rolle spielen.
Der nächste ist Albert Grönbeck, einer deiner Gewinner der Saison. Und ich glaube, ich kann das relativ kurz machen. Ich würde anfangen. Für mich ist er momentan unumstrittener Stammspieler. Wenn er fit ist, dann sollte er auf dem Platz stehen. Er hat sowohl im Spielaufbau als auch im Abschluss, also wenn er sich sozusagen dem Tor nähert, ist er auch gefährlich. Hat er wirklich herausragende Stärken. Und ja, für mich auch einer der Gewinner der Saison, auch wenn ich ihn jetzt nicht genannt hätte, aber für mich auf jeden Fall in der Rolle ein Startelf-Kandidat. Wie siehst du es?
Ja, voll und ganz. Wir haben jetzt schon viel über ihn gesprochen. Auch hier sind Verletzungen ein Thema. Das ist so das Fragezeichen. Aktuell ist er sehr fit. Technisch finde ich mit Sambi Lokonga, auch das haben wir jetzt schon mehrfach wiederholt, aktuell der beste technisch gesehen Spieler im Kader. Er ist abschlussstark, dribbelstark. Er kann auch Pressing spielen. Für mich ist er auf einer der beiden Halbraumpositionen gesetzt. In diesem 3-4-2-1, was der HSV gerade spielt. Ich glaube, da führt kein Weg, selbst wenn ein Fabio Vieira noch kommt, an Albert Grönbeck auf einer der beiden Seiten vorbei.
Ja, und er spielt dann auch so Pässe, die überraschend sind, ne? So sehr öffnende Bälle. Wir erinnern uns an das Tor von Fabio Vieira zum 2:1 in Frankfurt. Da hat auch Grönbeck so eine geniale Vorarbeit gegeben. Und ja, ich glaube, es sind genau diese Momente, in denen dann so ein Spieler auch den Unterschied machen kann. Und deswegen, ich sag's nochmal, ich würde ihn immer so oft wie möglich auf dem Platz behalten. Der nächste ist Rayan Philippe, über den ich jetzt auch schon viel gesprochen habe, deswegen würde ich das auch kurz halten. Auch für mich ein ambitionierter Rotationsspieler jetzt an diesem Punkt. Und ich glaube, dass er nochmal ein weiteres Spielerprofil mitbringt, das jetzt die genannten Spieler nicht haben, die wir davor haben. Er ist schnell, er hat, wie wir auch gesagt haben, einen guten Abschluss, auch einen guten Distanzschuss. Und deswegen, ich würde mir wünschen, dass er wieder eine größere Rolle spielt, als das jetzt zum Ende der vergangenen Saison der Fall war. Und das wäre im Grunde das, was ich jetzt zusätzlich noch zu Rayan Philippe zu sagen hätte. Wie siehst du es?
Ja, kann ich mich einfach nur anschließen. Ist Überraschung der Vorbereitung. Ich finde, in diesem etwas zentraler spielenden Halbraum scheint er da echt besser zu klarzukommen als so ein klassischer Flügel, was er letztes Jahr ja spielen sollte. Ich finde, durch sein Tempo und seine Abschlussfähigkeit liegt ihm eine Joker-Rolle auch extrem. Und ich sehe trotz der Debütsaison, die ich trotzdem insgesamt als schwach bezeichnen würde oder bewerten würde, sehe ich eine gute Rolle von der Bank von ihm, dass er regelmäßig auch zu Einsätzen kommt und dass er vielleicht auch mal in der Startelf steht. Und ich kann mir vorstellen, dass Rayan Philippe vielleicht, wenn wir am Ende der Hinrunde nochmal drauf gucken, ein etablierter Spieler wieder im HSV-Kader ist, was er zum Ende der letzten Rückrunde nicht war.
Du hattest ja auch mal gesagt, dass du aus dem Braunschweiger Lager gehört hast, dass der in seiner zweiten Saison bei der Eintracht deutlich besser war als in seiner ersten. Wir hoffen einfach mal, dass das für seine Zeit beim HSV auch gilt. Und genau, der letzte Spieler, den wir auf der Liste haben, du hattest gerade eben die klassische Flügelrolle von Rayan Philippe angesprochen. Er ist so ein bisschen der letzte Flügelspieler, der letzte klassische verbliebene Flügelspieler, den der HSV gerade hat. Und zwar ist das Alexander Rössing-Lehlisedt, 19 Jahre alt, ist seit dem Februar 2025 beim HSV und war jetzt seit Anfang des Jahres, Januar, Februar, ich glaube Januar, das muss das Spiel gegen St. Pauli gewesen sein, war er verletzt, hatte eine Sprunggelenksverletzung und hat seitdem auch nicht mehr für den HSV gespielt. Das heißt, auch in der Vorbereitung ist er nicht hinzugekommen. Wir haben ihn nicht gesehen, deswegen können wir auch da sozusagen keine Spiele als Bewertungsgrundlage nehmen. Ich glaube, dass es für ihn erstmal darum gehen wird, wieder fit zu werden und an die Mannschaft sozusagen wieder ranzukommen. Sicherlich dann auch über Einsätze in der U21, das könnte ich mir bei ihm vorstellen. Und ja, sein Potenzial hat er angedeutet. Wir hatten auch immer wieder gesagt, so bei der Physis müsste er wahrscheinlich noch ein bisschen nachlegen, weil er sich dann auch in Zweikämpfen nicht immer durchsetzen könnte, konnte. Aber dass er so besondere technische Fähigkeiten hat, ich glaube, das haben wir auch jetzt in den Einsätzen gesehen, die er in der vergangenen Saison hatte. Und deswegen würde ich, also mir fällt es jetzt schwer, seine Rolle richtig einzuschätzen, weil er auch von dieser klassischen Flügelrolle, also er hat auf dem linken Flügel gespielt, müsste er jetzt auch ein bisschen weiter, denke ich, ins Zentrum rücken. Und wie er sich da bewährt, das müsste dann die Zeit zeigen. Aber potenziell ist er für mich auch ein guter Joker, würde ich sagen. Und alles Weitere muss dann sozusagen auch zeigen, wie er aus der Verletzung wieder rauskommt.
Ja, so ein bisschen Hamburgs letzter Mohikaner auf dem Flügel, ne? Aber ja, ich habe hier stehen, er ist eine Wildcard. Kann er Halbraum, ist die erste Frage, die ich mir stelle, weil er ja nun mal ein klassischer Flügelspieler eigentlich ist. Wie fit kommt er wieder? Auch das ist eine Sache, die man bei jungen Spielern immer wieder betrachten muss. Und ich fürchte auch, wenn ich ihn sehr mag und glaube, der ist ja auch noch blutjung, dass der echt noch Zeit hat beim HSV auch noch sich zu entwickeln. Der muss sich erstmal, glaube ich, hinter all den Namen, die wir gerade genannt haben, plus da soll ja noch ein weiterer Stürmer kommen und hoffentlich kommt ja auch noch Fabio Vieira. Also wir haben hier ja, warte mal, lass mich mal kurz live-Recherche mäßig durchziehen. 1, 2, 3, 4, 5, im Best Case noch 6, 7, also wir kommen auf 7 Namen, wo er sich dann als Achterspieler hintersortieren muss. Das fände ich aber auch okay mit der Verletzung jetzt und dass er erstmal reinkommen muss, ihn als achten Spieler in diesem, und eigentlich musst du Adelin auch noch mit reinzählen, also eigentlich als neunter Spieler in diesem Halbraum-Stürmer-Konsortium beim HSV, dass er sich da einordnet, finde ich völlig okay. Ist für seine Entwicklung, glaube ich, gut. Vielleicht könnte man sogar drüber nachdenken, wenn er zum Winter richtig fit ist, ob man ihn dann nochmal verleiht für ein halbes Jahr, dass er dann wirklich viel spielen kann. Technisch ist der natürlich unfassbar hochbegabt, körperlich hat er aber echt noch Defizite, was auch okay ist, weil wir reden hier von einem Teenager, das haben wir über Lemke gesprochen, da haben wir das auch gesagt, wir reden über einen Teenager, der mit erwachsenen Männern Fußball spielt, der hat natürlich Defizite. Soll ja, wie gesagt, wie hast du schon gesagt, ab Oktober fit sein. Ich glaube, da muss man das einfach nochmal neu bewerten, was er für eine Rolle spielt und wie gut er die spielt, wenn man ihn dann sieht auf dem Platz. Aber aktuell sehe ich halt maximal eine Reservistenrolle, geringe Einsätze oder vielleicht eine Laie im Winter für Alex Rössingledi sieht.
Ja, das mit der Laie würde ich vielleicht auch charmant finden. Also, dass da irgendwo anders erstmal wieder auf Zeiten kommt. Hängt sicherlich da auch ein bisschen davon ab, wo der HSV sich dann im Winter befindet. Ob man so einen Impuls nochmal brauchen kann oder haben möchte. Und ansonsten gehe ich da auch mit. Ja, schauen wir uns die Gruppe einmal an. Also ich kann da zuerst mal ein paar Gedanken teilen. Ich glaube, dass der HSV schon insgesamt gut aufgestellt ist. Und wenn ich mir die Gruppe angucke, auch wenn es vielleicht jetzt gar nicht so groß ist, habe ich ein besseres Gefühl, als mit der Stürmergruppe, mit der wir aus der Saison rausgegangen sind, sage ich ganz ehrlich. Und ich glaube, dass da viele verschiedene Stürmertypen auch drin sind. Ne? Also hast du gesagt, wir haben diesen Neuner-Typ mit Paulsen, da haben wir diesen viel arbeitenden, sich auch mal ein bisschen tiefer fallen lassenden mit Dacker, da haben wir den schnellen Spieler mit Philipp, dann haben wir Stange, der sozusagen auch so ein ganz eigenes Spielerprofil nochmal mitbringt. Und letztendlich scheint es aber doch so zu sein, und du hast es gerade eben schon gesagt, dass der HSV noch einen Spielertypen sucht, der dann auch eher sozusagen diesem Neuner-Profil entspricht. Und ich glaube, ich würde es trotzdem gut finden, wenn auch so ein Spieler noch käme. Klaus Koster war das, glaube ich, der vor einigen Wochen in einem Interview gesagt hat, dass sozusagen diese Vision von einem 20-Tore-Stürmer, dass die finanziell nicht umsetzbar ist. Und ich glaube, das sollte man auch sozusagen ablegen, dass man darauf hofft. Und der HSV hat auch in den hinteren Reihen genug Spieler, die auch mal ein Tor schießen können. Das hat auch die vergangene Saison gezeigt. Aber so diesen einen, ja, vielleicht auch noch ein bisschen treffsicheren Stürmer, wenn der noch käme, würde ich es, glaube ich, auch gut finden. Wie siehst du das?
Ja, einmal der und halt ein Fabio Vieira, ne? Also im Endeffekt die zwei als Ergänzung zur Gruppe. Ich habe hier auch stehen, ich habe wenig Bauchschmerzen, nur ein paar Fragezeichen. Das ist erstmal, finde ich, gut. Letztes Jahr hatte ich übelde Bauchschmerzen mit unserer Stürmergruppe, vor allem in der Rückrunde dann. Ich glaube auch, ich schließe mich viel an, es ist eine gute, homogene Gruppe, die ganz unterschiedliche Profile mitbringt, auch vom Alter her ganz unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube, dass wir da weniger Sorgen haben werden als in der letzten Saison. Und würde auch sagen, wenn man jetzt noch diesen zweiten Stürmer holt, der dann vielleicht, man muss ja nicht 21 Tore-Stürmer haben, aber wenn man das ein bisschen auf alle Schultern verteilen kann, die Tore, plus vielleicht dann wirklich noch, wir hoffen es ja so sehr und wiederholen es ja immer wieder, ein Fabio Vieira, ich nehme da Florian Plettenberg auch bei seinem Wort, der gesagt hat, er geht fest davon aus, dass Vieira bis 1.9. im Volkspark ist. da nehme ich ihn jetzt einfach mal beim Wort. Wenn die zwei noch kommen, haben wir wir haben jetzt im Endeffekt über die Gesamtoffensive gesprochen, Halbräume plus Stürmer, haben wir da eine unfassbar gute Gruppe, glaube ich, mit der wir uns in der Bundesliga echt vor niemandem verstecken müssen.
Gut, dann kommt der Kadaschek damit zu seinem Ende, auf ein neues dann im nächsten Sommer. Und ja, dann schauen wir, denke ich, jetzt gleich erstmal nach Frankreich und dann am nächsten Montag in einen nicht weniger schönen Teil dieser Welt, nämlich nach Ostwestfalen.
Ja, Frankreich, Ostwestfalen, Dortmund, das ist doch mal echt, downgradiger geht's nicht nach und nach, oder? Also
Toulouse liegt, glaube ich, sogar im Süden Frankreichs auch noch, ne?
Das ist im Süden, das ist sehr schön da. Also wir gehen von sehr schön zu mittelschön zu hässlich. Nichts gegen Dortmund, aber es ist keine schöne Stadt. Muss ich ehrlich sagen. So. Gut, bevor die Bauarbeiter hier gleich noch mir durch die Decke bohren, binden wir es schnell und sicher ab. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, Bent, freuen wir uns alle auf Toulouse und dann auf Ferl. Und dann, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.